Hallo und willkommen zurück. Wir sind im zweiten Teil unserer Relationship Series und heute geht es um die Beziehung zum Unterrichten. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich meine erste Yogastunde geplant habe und in meiner jungfräulichen deutschen im Studium zum Lehramt Praxis jede Minute von 8 Uhr, die Stunde begann um 20 Uhr und ich habe von 20 Uhr bis 21.30 Uhr jede Minute ausgeplant, bis zur gut und altbekannten Türschwellenpädagogik, die wir im Lehramt auch kennen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch heute, liebe Jü, die Beziehung zur Praxis. Der Grund, wirklich ein Grund, warum ich Yoga unterrichten durchgezogen habe bis jetzt, ist, dass es mich von 2004 zu dem Moment, wo ich begonnen habe zu praktizieren, bis zum jetzigen Moment immer daran erinnert hat und mich dazu gebracht hat, die beste Version meiner selbst zu leben. Und deshalb werde ich das auch niemals aufgeben. Und jetzt bin ich total gespannt, liebe Jules. Let's dive right in. Beziehung.
Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich habe da jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, die Tage, dass das für mich, also dann sind wir jetzt schon fertig, dann haben wir jetzt ja endlich mal eine kurze Podcast-Folge aufgenommen. Ja, also da, everything is already said. Vielleicht will Juice noch was sagen. Also ich passe hier gerade auf den Hund von meiner Freundin auf. Das ist eine französische Bulldogge. Und das hat sich meine Freundin auch nicht so ausgesucht. Die hat den gefunden und der kann leider ganz schlecht atmen. Das ist rassenspezifisch. Die haben ja so ganz kurze Nasen. Und das, ja, nur falls jemand denkt, dass ich im Schweinestall sitze, also es grunzt ab und zu mal, weil dieser Hund, es ist ein Schoßhund und der will ganz nah sich andocken bei der Person, die aufpasst. Und das bin ich.
Das heißt, er liegt jetzt auch einfach direkt so neben dir.
Ja, so halb auf mir, neben mir und so. Also, ja, also dieser Grund des Unterrichtens, warum das Unterrichten für mich so einen essentiellen Teil in meinem Leben auch einnimmt, und das mit essentiell meine ich wirklich, dass wenn das wegfällt, dass ich fast schon depressive Züge annehme, weil das Leben für mich und auch meine eigene Praxis für mich, dann da fehlt einfach was. Und darüber würde ich auch gerne sprechen, wie sich das Unterrichten auf unser Leben und auf unsere Praxis auswirkt. Also warum fehlt dann was? Weil tatsächlich ist das Unterrichten, finde ich, wie so ein Fuel, wie so ein, wie sagt man denn, Motor? Wie sagt man denn Fuel auf Deutsch?
Antrieb?
Sprit?
Sprit?
Also das an der Tankstelle.
Das attraktive Wort Sprit,
was man reintut, was jetzt so teuer geworden ist. Was man
Benzin,
reintut,
also Benzin,
Gott, ich stehe auf dem Schlauch.
Ja, Benzin. Was man
hat. Gasolina. Ja. ja, das. Das ist für mich, ist das Unterrichten eigentlich so ein bisschen das für das Leben und auch fürs eigene Praktizieren. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie so ein Addict, aber was ich damit meine, ist natürlich, wenn du was unterrichtest und wenn du was weitergibst, deshalb ist das ja auch so ein bekanntes Tool in der Didaktik, also wir haben ja beide Lehramt studiert, dass man die Leute immer das in Gruppenarbeiten und sowas, immer das, was sie gelernt haben, den anderen sharen lässt, den Gruppenpuzzles und so, weil erst dann, wenn man es weitergibt, es richtig verdaut wird, die Information richtig verdaut wird und so weiter und so fort. Und ich dachte eigentlich auch, bevor ich mein erstes Teacher-Training gemacht habe, dachte ich, boah, im Yoga, ich bin ja schon so deep drin, habe ja schon so viel erfahren und gelernt und Workshops gemacht und praktiziert, was das Zeug hält. Und erst als ich mein erstes Teacher-Training gemacht habe und angefangen habe, meine ersten Sonnengrüße zu unterrichten, dachte ich, oh mein Gott, da entfaltet sich gleich nochmal, also wann war jetzt nochmal einatmen, wann war jetzt nochmal ausatmen und wie war das jetzt mit der Yoga-Philosophie und was bedeutet jetzt Om nochmal und kann ich das jetzt überhaupt singen, wenn ich überhaupt gar nicht weiß genau, was es heißt? Und all das, und man fängt plötzlich an, alles auf so einer tieferen Ebene zu hinterfragen. Und das ist für mich auch so ein Pure Bliss, also wirklich eine Freude, die nicht aufhört, immer wieder mich mit dem Zeug zu beschäftigen und immer wieder in die Sutren reinzugehen, in die Yoga-Sutren. Und was heißt das nochmal? Und weil, ja klar, wenn man das einmal im Teacher Training unterrichtet, dann hat man es wieder nochmal besprochen und so weiter und so fort. Aber wenn man das einmal im Jahr, und ich würde eigentlich gerne noch mehr Teacher Trainings unterrichten pro Jahr, weil man kann es eigentlich gar nicht oft genug wiederholen. Weil so schnell, also ich kann nur aus meinem eigenen Leben sprechen. Vielleicht gibt es Leute, die weiter fortgeschritten sind in ihrem Erleuchtungsgrad. Aber so schnell slippt man wieder und hat es wieder vergessen und hat wieder ja, gemerkt, boah, da gibt es noch einiges aufzuräumen in mir. Da gibt es einiges an, was ich noch sehen kann. Und ich finde immer, die Yogamatte ist halt wie so ein Spiegel. Das habe ich jetzt in der Folge in der letzten Folge gar nicht gesagt, aber das habe ich bestimmt schon in einer der vorigen Podcast-Folgen mal gesagt, dass für mich die Yogamatte wie so ein Spiegel ist, wo man sich selbst in aller Ehrlichkeit auch begegnet und ja, wie so ein Spiegel auch vorgehalten kriegt. Weil wie geht es mir in den, allein eine Balancehaltung? Wie kann ich die Balance gerade halten? Sagt so viel darüber aus, wie zentriert bin ich gerade in mir, auch mental, emotional, spirituell. Und ich finde immer, das Unterrichten ist auch so ein geiler Spiegel, weil wenn sobald irgendwas unklar ist, wird einem das ja direkt rückgemeldet und dann muss man wieder reflektieren und wieder da reintauchen. Und das ist so geil, finde ich, weil die Leute auch so spannende Ideen hat und in jedem Geist und in jedem Nervensystem landet das ja auch ein bisschen anders. Und dann kommen noch mal andere Fragen auf. Ich finde auch jede Gruppe, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde bisher, wir ziehen natürlich auch irgendwo so einen gewissen Schlag Mensch an, aber irgendwo auch nicht, weil irgendwie sind die Leute auch so unterschiedlich und jede Gruppendynamik ist so anders und da entstehen wieder neue Fragen, vielleicht eine neue Richtung auch zu denken und natürlich jede Zeit ist auch anders. Und dieses Yoga-Wissen und die Yoga-Philosophie ist total zeitlos in sich. Aber in jeder Zeit, in der das landet, ich meine, 2021 hat sich das Wissen und da reinzugehen in diese Tiefe und in die Philosophie und in die Praxis und in den Körper ganz anders angefühlt als jetzt, weil einfach was anderes los war in der Zeit. Ich meine, damals warten wir noch, das war alles Pre-AI-Time zum Beispiel. Also das war alles, ja, da gab's andere Konflikte auf der Welt und so weiter und so fort und trotzdem natürlich auch viele Dinge, die bis jetzt noch nicht gelöst wurden und vielleicht aber der Frust deshalb gerade noch mehr gestiegen ist. Also die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und die Praxis und das Unterrichten bringt da so viel Ehrlichkeit rein, finde ich, mit den Veränderungen intim zu bleiben und die möglichst authentisch navigieren zu können. Und für mich ist es fast wirklich Praxis und Unterrichten, wenn es mir so, also wenn ich in meinem Favorite State bin, dann ist es fast wie 50-50. Das ist fast nie so, also es ist fast meistens so, dass zwischen den Trainings ich mehr praktiziere. Und wenn ich dann unterrichte, dann kommt so die geballte Unterrichtenladung. Aber das ist vollkommen fein, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe jetzt meine Akkus wieder aufgeladen mit Praxis und jetzt bin ich wieder mehr im Geben. So, und dann ist das so ein Ping-Pong. Ja.
Ich mag vor allem diese, ja, diesen ehrlichen Spiegel, das Yoga-Unterrichten wirklich dafür zu nutzen, up-to-date zu bleiben mit der eigenen Evolution. Weil das Coole im Yoga ist, dass, also zumindest in meiner Erfahrung und in meiner Praxis und in meinem Unterrichten, there's no way I can hide. Wenn da irgendetwas reibt oder unstimmig ist, merke ich das sofort beim Unterrichten und merke, I have outgrown und damit kann ich jetzt gerade gar nicht, das geht überhaupt nicht. Und kann, also wir haben das ja beide auch schon festgestellt, dass in unseren Kernwerten die Authentizität schon immer auch ein sehr, sehr weit oben steht. Das shiftet manchmal, ne, so Jahr um Jahr, wenn man sich da auch wirklich einen Wert hernimmt, um daran zu arbeiten. Aber was so die Essenz der Persönlichkeit und der Interaktion mit der Realität angeht, ist Authentizität einer der Kernwerte. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich immer wieder merke, dass im Yoga unterrichten, wo das Yoga an sich als Praxis, und wir sagen immer so gerne, Practice and share the practice, also wo das Yoga an sich als Praxis uns in der Fähigkeit, in unserer Authentizität zu stehen und die wirklich auch zu leben, immer weiter voranbringt und dass dann in Momenten, in denen Inkongruenz entsteht, also wir glauben, weil das ist ja das, was häufig so eine langjährige professionelle Rolle so mit sich bringt, ist eine gewisse Automatisierung. Das ist auch das, was all die Lehrer kennen, die durchs Reff durch sind und dann mal so das fünfte, sechste, siebte Jahr in der, ne, ihre Klassen so quasi begleiten, ist dann so, ey, okay, cool. Ich habe jetzt einmal sozusagen den ganzen Stoff mir so angeeignet und jetzt kann ich so ins Cruising gehen. Und dieses Cruisen, das geht also zumindest bei mir gar nicht so gut. Es gibt so gewisse Dinge, die ich cruisen kann. Also es ist so ein Anuloma Viloma, ja, eine Wechselatmung anzusagen, wird immer eine Wechselatmung ansagen bleiben. Und dann gibt es da aber einen Aspekt im Yoga und das ist der, der mich seit forever kitzelt und für immer kitzeln wird, ist, dass die Wechselatmung niemals die gleiche ist. Auch wenn es immer der 4-16-8-Rhythmus anzustreben ist, kann ich, ist dieses 4-16-8 fühlt sich, wenn ich gerade von einem Arbeitstag komme, ganz anders an, als wenn ich einen Tag frei habe, ganz anders an, als wenn ich gerade Liebeskummer habe, ganz anders an, als wenn ich gerade ein weinendes Kind dabei begleitet habe, schlafen zu gehen, fühlt sich ganz anders an. Und so weiter und so weiter und so weiter. In jeder Lebenssituation ist diese Wechselatmung etwas ganz anderes. Und die Wechselatmung steht nur als Platzhalter für den nach unten schauenden Hund, das Sonnengebet, den Kopfstand, die whatever happens in the yoga practice. Und die Art und Weise, wie ich praktiziere, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, Beziehung zur Praxis. Die hat sich so krass verändert über den Verlauf meines Lebens, der unterschiedlichen Rollen und Episoden meines Lebens, durch die ich gegangen bin. Und so hat sich auch mein Unterrichten, of course, Practice and Share the Practice, immer angelehnt an das, was in meinem Leben gerade präsent ist, verändert. Und das ist es, was ich so unglaublich liebe an dieser. Und ich möchte es gerne Berufung nennen, weil definitiv, es gibt so viele Dinge da draußen, die man wählen kann, mit denen man sehr viel schneller, sehr viel mehr Geld verdienen kann. This is like a fact. Und ich sage nicht, dass man limitiert ist. Man kann es im Yoga auch machen. Das ist die Frage, wie authentisch das ist. Und ich will da keinen Deckel drauf machen. I just want to say, choosing this path bringt echt so eine gewisse, also so diese gewisse Hürde der Präsenz einfach mit rein. Und Präsenz braucht Zeit und Ehrlichkeit und Mut, Courage und ein ewiges und immer wieder, ein ewiges, immer wiederkehrendes Überprüfen, ist es noch stimmig? Also für mich ist wirklich dieses, was im Buddhismus auch immer wieder suggeriert wird und was wir im Yoga auch kennen, dieses Ehi Passiko, go and see for yourself, ist alle diese Dinge, die wir unterrichten, an Yoga-Philosophie, an Dhamma-Talk, an Konzepten, ob wir das, ob es ein knackiger Vinyasa-Flow ist oder eine sanfte Yin-Stunde. All das ist eigentlich ein Abdruck dessen von, habe ich erlebt, hat einen fantastischen Abdruck in meinem Nervensystem hinterlassen, hat mir einen ganz schönen Happen an Lehre gegeben, entweder durch Widerstand oder durch, oh, der Groschen ist gefallen, möchte ich gerne weitergeben. Sieht heute anders aus als morgen.
Voll schön. Ja. Findest du das auch so krass, dass oft du, während du praktizierst, Ideen hast, auch fürs Unterrichten? Hast du das oder hast du das nicht?
Ja, ich habe da also ich habe da gerade jetzt so die letzten 3, 4 Jahre echt häufig drüber reflektiert, weil jetzt seit Covid ist ja sind meine Notizen sehr viel detaillierter geworden, als sie das die 15 Jahre davor waren. Die 15 Jahre davor war ich total viel unterwegs, bin viel gereist, habe viel aus dem Moment heraus unterrichtet. Und es waren so, also zumindest in meinem Geist, waren das so Glühbirnen, die aufgegangen sind und die so einmal kurz da waren und dann aber wieder vergangen sind. Und jetzt durch diese vielen Serien auch und die Aufnahmen und die vielen Videos, die entstanden sind und dass ich relativ intensiv auch wieder Notizen mache, also welches Thema unterrichte ich, was ist Teil davon, was ist da für eine Literatur mit drin und so weiter, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, dass ich immer auf der Suche bin nach etwas Neuem, Frischem. Und das aber am Ende in der Essenz ich immer das Gleiche unterrichte. Nicht im Sinne von, es ist immer der gleiche Ablauf.
Im Kern.
Ja, wirklich im tiefsten Kern. Und das hat immer wieder ein bisschen ein anderes Gesicht. Aber am Ende ist es immer, kann ich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, nicht wie ich sie gerne hätte, sondern so wie sie wirklich sind, und kann ich damit intim werden? So. Und das kommt in unterschiedlichen Kostümen, wie im Leben auch. Aber und dann ist es so, ne, wie du, also stehe ich da auf der Matte und habe da so eine Grundidee, also habe die Stunde nicht ausgeplant, wie back in the day 2004, von der ersten Minute bis zur letzten, sondern habe eine große übergeordnete Idee. Ich unterrichte immer Serien, das sind immer so Fünfer-Serien, und dann habe ich eine große Idee und quasi so fünf kleine Ideen, die so miteinander verwoben werden. Aber im Moment schaffe ich immer genug Platz für Interaktion mit der Gruppe, Intuition und so weiter. Und da ist es immer voll geil, also das ist schon auch so ein bisschen addictive, dass die Alchemie der Menschen im Raum und der Menschen, die sich angemeldet haben, und die Thematik, die gerade bei mir präsent ist, und die Philosophie so mit reinspielt, dass es immer so ein Vortex, so eine Kohäsion ergibt, wo die Leute häufig dabei und danach so, boah. Boah, das ist schon richtig cool. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ist schon richtig abgefahren, was da auf der Matte dann so passiert.
Ja, das ist bei mir auch immer so. Ich finde es schön, dass du das Wort Alchemie benutzt hast, weil was ich vorhin gesagt habe, dass das Unterrichten der Sprit ist fürs Leben, finde ich auch wirklich, ist die eigene Praxis der Sprit fürs Unterrichten. Also das fängt auch an, allein schon also früher, ganz früher, als ich noch für meine Stundenplanung 4 Stunden gebraucht habe, um so eine 90 Minuten Yoga-Stunde zu planen oder so. Aber inklusive Erstellung der Playlist etc. pp. Ich weiß nicht, wie lange hast du für deine ersten Yogastunden so gebraucht? Da hast du ohne Musik unterrichtet, ne?
Natürlich habe ich ohne Musik unterrichtet. Ich komme ja aus der Shivananda-Yoga-Tradition. Stille. Komplette Stille.
Aber da ist doch immer die gleiche Serie, deshalb muss man dann gar nicht so viel
Ja, aber das
planen,
heißt
oder?
ja nicht, dass ich als Jungfrau nicht trotzdem mindestens 2 Stunden dafür verwenden kann, das nochmal wirklich minutiös auszuplanen, weil ich das natürlich angepasst habe an die Ob das eine fortgeschrittene Stunde war oder eine Anfängerstunde, die das erste Mal das Sonnengebet lernen, oder ob das eine Golden Yoga Stunde war, wo die Menschen über 16, 60 waren und bestimmte Rotationen da nicht stattfinden durften und so weiter und so weiter. Und ich kann Dinge schon sehr gut durch und zerdenken.
Aha. Und hattest du dann auch, ich hatte am Anfang so oft beim Unterrichten so die Stimme von meinen Teachern im Ohr. War das bei dir auch so?
Kompletti. Und ich habe auch wirklich, habe das sehr, sehr lange auch praktiziert und legt es tatsächlich auch Menschen echt auch mit ans Herz. Dinge, die gut funktionieren, also die aus der eigenen Praxis teilweise auch jahrelang wirklich bei uns gelandet sind, oder bei mir gelandet sind, habe ich wirklich genau so weitergegeben und häufig auch für viele Jahre. Also meine Endentspannung, die habe ich damals von meiner Lehrerin als ausgedrucktes Format quasi bekommen, und habe das am Anfang auch nicht komplett, aber so in kleinen Teilen abgelesen, um mich so entlang zu hangeln. Das ist immer noch das Grundgerüst meiner Endentspannung, die ich ansage. Und da hatte ich natürlich auch diese Stimme im Ohr und war da voll dankbar drum. So ein, das ist auch so ein bisschen so ein Metronom, ja, weil die Geschwindigkeit, die Intonation, das, was mir hilft, runterzufahren, kann eine große Chance haben, dass es anderen auch hilft, runterzufahren. Oder hast du es direkt alles über den Haufen geworfen und bist da deinen eigenen Weg gegangen?
Nee, 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 nee. Nee, bei mir war das schon auch so, dass ich hatte echt Glück. Tatsächlich auch die erste Ausbildung, die ich mir ausgesucht habe, das können viele immer gar nicht glauben, die war so ganz, also die war in sich schon sehr deep und sehr spirituell, aber auf eine Art und Weise, die gar nicht nach außen so. Wie soll ich sagen? Also wir haben da keine Mantren gesungen, außer Om. Und vielleicht ein Opening-Mantra ganz am Anfang und ein Closing-Mantra ganz am Schluss von der ganzen Ausbildung. Und es gab keine Öle, Heilsteine, nichts. Also hauptsächlich habe ich mir die ausgesucht, weil der ganz viel Fokus gesetzt hat auf Verletzungsrisiko und so wirklich Anatomie, das hat mich einfach interessiert. Und es war wirklich, ich fand dieses ganze Mantra-Singen, fand ich wirklich früher so blöd. Das ist echt, das können Leute heute gar nicht glauben, weil ich immer die bin im Harmonium und dann noch die Geige damit rein und alles. Und ständig einen Mantra-Treller, aber echt am Anfang, ich habe echt gedacht, boah, damit kannst du mich wirklich jagen. Und fand es so, ich dachte aber, das klingt voll schief, dann sind die Instrumente nicht richtig gestimmt und ey, voll die Zumutung für meine Ohren und wer will das überhaupt? Und voll Psycho. Ich fand das wirklich gar nicht cool damals halt so. Ja, so was man sich halt so Anfang Mitte 20 hat man halt andere Dinge, die einen irgendwie begeistern. Und ich dachte halt so, das muss halt eine coole, hippe Playlist sein und dann halt ein knackiger Flow. Und dann will ich einfach genau wissen, was da passiert, anatomisch, und dass es möglichst safe ist für die Leute, die da praktizieren. So. Und dass sie dann, und dann habe ich schon diepe Sachen auch gesagt und so, aber das war eher so, dass das nicht auf gar keinen Fall zu spirituell ist, sondern so, dass alle da irgendwie andocken können. Und irgendwann nach und nach habe ich dann mehr und mehr gedacht, okay, die, die halt dann in dem Moment gerade nicht andocken können, die docken dann wann anders an oder finden dann einen anderen Teacher. aber ich habe doch dann diese Sachen, die Erkenntnisse, die waren dann für mich wiederum so deep, die dadurch kamen, einfach durch die Praxis, dass ich die Erkenntnisse, die ich durch die Praxis hatte, ganz viel immer wieder in meine Yogastunden auch habe einfließen lassen, auch als verbale Cues sozusagen, als verbales spirituelles Alignment sozusagen. Und dadurch hat es dann schon so voll die Tiefe bekommen. Aber das war auch so, dass dann meine eigene Praxis das Unterrichten gefühlt hat und was, also wirklich, ja, das Benzin quasi dafür war. Und was ich echt auch spannend finde, ist, wie ich anfangs immer dachte, boah, die Teacher, die so unterrichten können, ohne selbst in der Pose zu sein, das ist ja Wahnsinn. Das war für mich wie so eine Rocket Science. Wie soll man das schaffen? Und dann dachte ich so, dann muss man wirklich so tief verankert sein in der Praxis, dass man alles, was man so fühlt in der Pose, so krass internalisiert hat. Und auch die, ich finde manchmal in so complicated Vinyasa Flows, ist es, dass die Transitions, also die Übergänge, dass die irgendwann so, dass man die sich die ganzen Übergänge nur merken kann, wenn man die wirklich mitmacht und einmal mitgemacht hat. Und ich war schon immer in Tanzchoreografien und so einfach so katastrophal schlecht, und dass ich immer am Anfang dachte, wie soll man sich überhaupt einen Sonnengruß merken? Und das finde ich so krass, dass mein Gehirn sich so krass einfach daran gewöhnt hat. Und dadurch, und ich glaube, dass es wirklich einfach auch durchs Unterrichten gekommen ist. Also das ist so ein gutes Training für die Konzentration und fürs Gedächtnis. Und jetzt gerade, wo wir jetzt vorhin auch kurz Zeiten von AI, ja, wo wir so viel abgeben und auslagern an Hirnschmalz, der einfach nicht mehr geölt wird, ja. Und das sind genau diese Konzentrationsübungen, Alzheimer Prävention 2.0, die einfach so gesund sind, glaube ich, und so wichtig sind auch für uns.
Hey, unbedingt. Ich bin da voll bei dir und ich muss auch wirklich sagen, dass ich mag das Training auch wirklich bis heute und ich mag das auch. Es war auch tatsächlich mit einem Grund, warum ich meine Stunden nie verkürzt habe. Das ist ja schon so ein Trend in den letzten Jahren, dass die Yogastunden immer kürzer werden. Und ich bin ja naja, eher so eine Gegenbewegung, dass meine Stunden nicht nur 90, sondern auch noch 105 Minuten sind. Und ich mag das Training so sehr unabgelenkt für diese gesamte Zeit in diesen Container einzutreten. Also einerseits wirklich denen treu zu bleiben, was ich geplant habe, und aber auch dann in der Interaktion mit den anderen da reinzugehen und dann vor allem, wenn ich den Sprung wage, in die Intuition zu gehen, zu sagen, okay, ich fange da jetzt einen Ablauf an auf der rechten Seite, dann muss ich, also ich mag auch die Brisanz in meinem Nervensystem von, ich habe da jetzt einen saulangen Flow auf der rechten Seite angesagt. I gotta do it on the other side. Liebe diese Challenge in meinem Motor, also es ist ja so eine Verbindung aus motorischem Gedächtnis und kognitivem Gedächtnis, die ich auch wirklich nirgends anders mehr so bekomme, weil ich finde, das ist auch was anderes als eine Keynote zu speak. Ja, also wenn man jetzt ein Talk vorbereitet, wo man vielleicht auch noch ein paar Slides hat und wo man rein auf der kognitiven Ebene bleibt, das hat für mich tatsächlich noch mal ein bisschen weniger. Wie soll ich denn sagen? Es hat einerseits weniger Verbindungsebenen, weil ich finde, dass diese Verbindungsebene mit einer Gruppe auf der in der im körperlichen Erleben der Asanas, die ja eigentlich Positionen sind, in denen wir uns in bestimmte Perspektiven reinbegeben, eine so krasse Grundlage bilden, mit Menschen auf einen Vibe zu droppen, dass ich also eigentlich auch mehr und mehr, ja, in dieser Entwicklung, die wir gerade machen, mit der Art und Weise, wie wir Gruppen zusammenbringen und wie Gruppendynamik entsteht und wie wir Erfahrungen, wie wir erf Erfahrungen designen. Ich das Yoga als Blueprint eigentlich die beste und wirkungsvollste Methode, Strategie finde, um mit einer Gruppe von Menschen so richtig ein Undock, Vernetzungs, so fast so ein Fabric, ja, so ein Stoff, so ein Stoff zu bilden.
Man verschmilzt so mit der
Und
Gruppe.
ja, und ich bin ehrlich gesagt auch echt immer so ein bisschen, ich frage mich, warum wir das nicht noch viel, viel mehr nutzen, also gesamtgesellschaftlich, und freue mich immer, wie wie wild, wenn Leute ins Training kommen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich unterrichten will, aber für meine Führungsposition oder für die Gruppendynamik oder für diesen Chor, den ich da leite, für die whatever, ich will dieses Tool haben, wo ich immer denke, yes, 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 yes.
Ja, total schön. Ich habe das heute auch gedacht. Ich habe heute eine zweistündige Bodywork-Session gegeben. Ich habe das ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr habe ich das schon angefangen, dass ich das ausgeweitet habe und nur noch so lange Treatments mache. Und oh, das ist so schön, weil man sich dann auf so einer tiefen Ebene einfach auch begegnet. Mach dann auch immer so eine sehr intentionales Gespräch auch davor, wo wir wirklich gemeinsam eine Intention finden über so Bilder, wo ja dann eigentlich das Gespräch ist meistens dann schon immer sehr deep und dadurch, dass ich dann auch die Intention mithalte als Fokuspunkt in der Meditation, wird es immer ein richtig schöner Tanz und ein richtig schöner Austausch. Heute war es echt besonders schön und ich habe auf dem Heimweg dann auch nochmal drüber nachgedacht und hatte genau den Gedanken, den du auch aussprichst, das ist manchmal so spannend, wie man so dann so aligned ist irgendwie dann auch da drin, weil ich wirklich auch so dachte, ja, genau, das liebe ich auch am Yoga-Unterrichten, so an diesem Teil meiner Arbeit, dass man so auf einer Frequenz sich so einschwingt und auch dieses, weil es ist ja nicht irgendeine Movement-Class. Darüber haben wir ja in der Praxis auch schon, also in der letzten Folge ja auch schon gesprochen. Es ist ja nicht irgendeine Movement-Class, sondern es ist eine, es ist eine intentionale Class. Vor einer Pilates-Klasse oder vor einer Spinning-Class setzt du dir ja keine Intention und chantest gemeinsam in Om, wo man dich auch schon einschwingt auf einer Frequenz. Und es gibt eigentlich auch kein Thema oder so in dem Sinne. Oder man nimmt nicht ein Yoga-Sutra als Aufhängepunkt oder sonst irgendwas, sondern es ist dann eher so. Ja, einfach die Bewegung. Und das finde ich wirklich das Kraftvolle, dass man gemeinsam sich dazu bewegt, zu dem, was also wirklich Moving Prayer ja eigentlich schon ist. Und dafür den Raum zu halten, das ist für mich auch was, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht, so wie du gerade auch gesagt hast, die dann manchmal so diese Challenge, okay, der Complicated Flow, aber dann manchmal auch dieses, okay, und jetzt laufe ich dann dazu noch durch den Raum und ich habe es im Kopf, ich weiß es, ich vertraue mir. Bei mir ist auch ganz viel Selbstvertrauen entstanden dadurch, dass ich, und auch dieses Risiko gehe ich jetzt ein und falls ich doch was vergesse, dann ist es entweder so, falls ich was Kleines vergesse, oder ja, vielleicht sonst. Im ganz schlimmsten Fall fällt es vielleicht jemanden aus der Gruppe auf und der sagt was oder was auch immer. Aber so dieses tiefe Vertrauen, dieses Risiko einzugehen und dann ganz oft die Erfahrung zu machen, cool, ich kann mir diesen Flow komplett merken, auch auf der anderen Seite, auch wenn ich es nicht mitmache. Und lauf dann durch und dann noch die Alignment-Tipps und das spirituelle Alignment, den Rückbezug zur Intention wieder zu setzen, die Stimme tragen zu lassen, den Spannungsbogen aufzubauen mit der Stimme, die Stimme lauter werden zu lassen, leiser werden zu lassen, je nachdem, wo man ist. Und auch, ja, die Stimmfarbe und alles dann auch so zu wählen. Irgendwie ist das, finde ich, so eine besondere Erfahrung, die zu kreieren und dadurch zu guiden. Und das ist auch was, was ich als so nachhaltig empfinde. Auch wirklich natürlich Online-Yoga und so weiter und so fort hat auch alles seine Qualitäten, aber wirklich das gemeinsam in einem Raum zu praktizieren, die Energie, die Präsenz, den Atem der anderen Menschen zu spüren. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren wirklich an Wert noch so sehr gewinnen wird. Und das ist auch was, wo ich gerne jetzt noch mal weiter drüber sprechen möchte, denn das Yoga-Unterrichten, ist Yoga eine Dienstleistung? So die Frage nochmal in den Raum zu stellen und das Yoga-Unterrichten auch im Sinne von als Yoga-Teacher, wir hatten ja schon die Podcast-Folge, kann man von Yoga leben? Jetzt werden wir jetzt nicht den Teppich komplett ausrollen. Wenn dich das Thema interessiert, geh einfach zurück und hör dir diese Folge nochmal an. Aber offensichtlich haben wir beide uns mit Yoga auch ein Business aufgebaut und ja, ich finde es einfach auch spannend zu sagen, so vom Unterrichten, mal auszugehen, ich muss nicht im Angestell irgendwie angestellt unterrichten, beziehungsweise geht es als Yoga-Teacher eigentlich auch gar nicht. Gut, ich kann einfach mich stundenweise von Studios bezahlen lassen, aber dann ist es sehr schwierig, davon zu leben. Sondern einfach auch hinzu, was haben wir als Unternehmerinnen vielleicht auch so gelernt in den letzten Jahren? Weil ich finde, bei mir fängt das wirklich an mit dem, was ich beim Unterrichten selbst und beim Praktizieren auch schon gelernt habe, nämlich ins Vertrauen zu gehen, Risiken einzugehen, und gleichzeitig auch in der Ehrlichkeit zu bleiben, was nicht immer leicht ist, was du ja auch gerade schon gesagt hast, aber was sich irgendwie, ja, bis jetzt irgendwie so gelohnt hat, würde ich sagen.
Oh, Jules, willst du das Fass jetzt wirklich aufmachen? Ich weiß auch, ich bin voll bereit, mit dir da reinzugehen. Und ich glaube aber, dass ich weiß nicht, ob das, also ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich da jetzt gleich auftische, nicht repräsentativ ist für viele andere Yoga-LehrerInnen. Also für mich ist, ich habe mich wirklich dafür entschieden, für diesen Weg. Und ich hatte das damals überall stehen. Auf jedem Vision Board, in jedem Journal, in meinem Reisekoffer, also wirklich überall, wo ich irgendwas aufgeschrieben habe, stand es. Und es war immer Freedom over Security. Und es war kein, nicht die Definition von Freiheit, die häufig in dieser modernen Welt so auftaucht, dieses ich, dass ich mich, also wenn ich das auch immer höre in diesem ganzen Lifestyle-Business, dass ich Ortsunabhängigkeit arbeiten kann und so hoch skalieren kann, wie ich will. That's not what I mean. Freiheit over Security war auch der Grund, warum ich am 11. Oktober angefangen habe, über Palästina zu sprechen. Because I do not, und das ist, ich glaube, das ist echt so eine gewisse Radikalität, wo ich selbst manchmal schlucken muss, also die mir auch jetzt immer noch Angst macht, ist dieses, ich habe mich dafür verschrieben, nicht meine Seele zu verkaufen. Und das ist ein ganz schönes Ding zu halten, weil es ein riesengroßes Risiko ist, nicht nach Trends zu gehen, nicht nach viralen Hooks zu gehen, nicht nach alle machen jetzt Yogi Lattes, deswegen mache ich auch Yogi Lattes. Und ich sage nicht, dass Yogi Lattes schlecht ist. Unbedingt, das möchte ich vorwegnehmen. Wenn das das ist, was für dich funktioniert und in deinem Körper sich gut anfühlt und was du weitergeben möchtest, go for it. Dem Vorsatz treu zu bleiben, unnachgiebig meine eigene Wahrheit zu erforschen und den gerade aktuellen Stand meiner eigenen Wahrheit weiterzugeben. Und dann ist es für mich wirklich, und da bin ich, glaube ich, auch ultra traditionell im Sinne von, ich habe die Yogis erlebt in Indien, die vor ihrer Hütte sitzen und with open hands, whatever life gives, ist wirklich immer wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, also, und es ist so ein Spagat, ne, zwischen beidem, weil ich lebe nicht in Indien, ich bin nicht am Ganges hin, und ich will auch nicht sagen, dass es für die einfacher ist als für mich, aber so diesen Spagat von, ich bin hier in Deutschland und ich bin im System und ich muss meine Steuern zahlen, und das ist so, das ist alles, ja, das hat so einen gewissen Rhythmus und baut sich auf eine bestimmte Art und Weise auf, und man ist dann eben in diesen Verantwortlichkeiten drin. But the practice remains the same, is to stay true. Ja, wirklich treu zu bleiben, diesen Prinzipien, ehi passiko, go and see for yourself, was auch immer ich für mich erlebt habe, ist das, was ich weitergebe. Und dann habe ich meine ambitionierten Ziele und bin aber trotzdem in der Freiheit. Und das, ist es, was ich meine mit Freedom over Security, bleibe ich in der Freiheit, zu jedem Moment alles loslassen zu können. And I really mean everything. Everything. Und das ist voll die krasse Aufgabe. Und das ist das, was mich auch im Unterrichten immer wieder an so eine krasse Rohheit dran bringt. Ne? Weil die Automatisierung im nach unten schauenden Hund, die Zeigefinger, Grundgelenke in die Erde zu pressen und die Schultern nach außen und das Becken nach oben und so weiter. Und in diesem Moment aber einfach auch zu wissen, okay, nothing is for granted. It's not for granted that we have hands and arms und dass der Atem fließt und dass die Beine funktionieren. Also so diese, ne, diese krasse Größe so halten zu können. So, jetzt hast du ein ganz schönes Fass geöffnet, Schild. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das wieder einfängst.
Du hast genau das geantwortet, was ich hören wollte. Ja, also dieses Freie auch, was da drin schwingt und Yoga als Weg der Befreiung. Ne, also wie man das jetzt nennt, es gibt tausende Wörter tatsächlich im Sanskrit für das Wort Befreiung, weil Yoga das, ja, wie gesagt, ein Weg der Befreiung ist, ob man jetzt Moksha nimmt oder andere Sanskrit-Begriffe. Ja, und diese Freiheit wirklich sich zu nehmen, sich nicht in einen Raster, in einen Trend reindrücken zu lassen, sondern in dem zu bleiben, was sich authentisch anfühlt, ist natürlich nicht immer easy. Es ist viel leichter, das zu sagen. Aber das ist für mich auch, wo diese Beziehung zum Unterrichten so intim wird, und darum geht es ja in dieser Folge, ist wirklich dieses Practice what you preach, dass das so spannend ist, weil es natürlich total leicht, den Leuten zu sagen, so und so, und in der Yoga-Praxis dann das und das so und so anzuleiten, wenn man das unterrichtet. Aber dann auf der eigenen Matte und im eigenen Leben sich zu fragen, setze ich das wirklich um, was ich unterrichte? Und bin ich da wirklich in meinem Alignment und da in der Ehrlichkeit drin zu stehen? Und das weitet sich natürlich auf alle Bereiche aus und eben auch auf das, wie wir uns aufstellen als Yoga-Teacher. Und da hast du jetzt gesprochen von skalierbarem Business, was natürlich dann businessmäßig könnte man sich jetzt mit allen möglichen Business-Tools auseinandersetzen und könnte das natürlich höher, schneller, weiter da reindrücken. Und das ist ja genau das, was ja auch von den ganz traditionellen indischen Yoga-Lehrern immer kritisiert wird, dass das im Westen eben, dass da ja auch so eine gewisse Gefährlichkeit irgendwo auch mit einhergeht, weil ja dann vielleicht auch die Essenz der Praxis und das, worum es eigentlich wirklich geht, nämlich die Befreiung, irgendwo verloren geht, wenn wir uns diesen Konsumgöttern unterwerfen. Ja, und das ja, fand ich richtig schön, wie du das gesagt hast. Und ja, das ist einfach die ewige Praxis. Im Unterrichten und im Kreieren auch des eigenen Angebots, wirklich so, how can I walk the talk? Wie kann ich wirklich den Weg gehen, den ich auch über das kreiere, was ich spreche? Also das ist ja auch so powerful, dass eigentlich das, was wir sagen, schon ein Schritt ist quasi, aber gehen wir diesen Schritt dann auch? Ja. Und da finde ich, ist es einfach so ein spannender Punkt. Deshalb freue ich mich auch so auf diese ganze Relationship-Serie. Und ich würde sagen, damit ist auch diese Folge dann so langsam auch zu Ende. Denn sich wirklich anzugucken, wie stehen diese Beziehungen untereinander in Beziehung? Also wir haben jetzt gesprochen in der letzten Podcast-Folge über die Beziehung zur eigenen Praxis. Und wir wollten eigentlich direkt weitersprechen über Lehrer-Schüler-Beziehungen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich gehört da noch eine andere wichtige Beziehung auch mit rein, und zwar die Beziehung zum Unterrichten. Und kann man natürlich sagen, vielleicht ist Lehrer-Schüler-Beziehung kommt dann zuerst, aber irgendwie finde ich die Beziehung zum Unterrichten. Warum will ich überhaupt unterrichten? Was nährt mein Unterrichten? Und wie stelle ich mich auch als Yoga-Teacher so auf, dass es für mich stimmig ist? Und da habe ich jetzt auch mit der Frau, die ich gerade im Coaching habe, nochmal drüber gesprochen. Also es ist irgendwie so, man denkt dann so oft, so muss es sein, so muss ich mich aufstellen, weil so machen es die anderen. Du hast jetzt gerade Yogi Lattes als Beispiel genommen. Das ist jetzt halt gerade so ein Trend oder das sieht man hier und da und bei der läuft's, scheint es ja zu laufen, dann sollte ich es vielleicht auch so machen. Aber ganz oft ist es wirklich, und das geht so mit der Praxis einher, weil es ist so peeling off the layers, wie so eine Zwiebel, die man so schält von wie ich denke, sein zu müssen, um irgendwann anzukommen, wo, ah, nee, so bin ich, so ist es ja eigentlich authentisch für mich und mein Leben und so sieht ja mein Leben aus. Es passt ja gar nicht zu mir, wie es sonst wäre. Und das ist halt diese ultimative Freiheit, die wir eigentlich haben, wirklich unser eigenes Leben zu leben und nicht eins, das uns irgendjemand vorgedruckt hat. Aber wer bringt uns das denn bei? Und das ist halt das Geschenk, dass wir das wirklich in der Praxis auch lernen können, in der Yoga-Praxis, weil, ich meine, guck dir mal die Kindergärten an. Und die Grundschulen, die haben da alle so vorgedruckte Sachen zum Ausmalen. Und dann soll man halt nicht über die Linie malen. Es ist ja schon so repräsentativ eigentlich, also symbolisch für, ja, auf Linie schwimmen, in einem gewissen Alter ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Wenn das jetzt gerade ein Thema für dich ist, dann hör dir mal die Podcast-Folge zum Thema Deine eigene Timeline an, weil da haben wir auch eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen. Ja. Und so
Ich
stehen
glaube,
eben diese
Jill, es
Beziehungen
ist so,
miteinander in Beziehung.
ne, ist auch das, man kann da so viel drüber reden und auch wenn ich so, ich glaube, wenn ich mir das so anhöre, was ich erzählt habe oder auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist in der Praxis, wenn wir uns auf den Weg begeben, ja. Und wenn ich meine, auf den Weg begeben, meine ich wirklich, wenn wir uns auf die Matte begeben. Und die Matte als Sparringsraum für das Leben nutzen, weil das ist es ja am Ende, was sie ist. Das ist dieses Begegnungsfeld. Das Begegnungsfeld, auf dem, und deswegen liebe ich irgendwie die Yogamatte auch, weil die ist so eng und so klein, dass wir können da nichts mit draufnehmen, mit dem wir uns ablenken können. Und dann ist es so, ist so, kommt so diese Nakedness, ja, diese Peeling of the Layers, was du gesagt hast. Und dann kommen wir in Interaktion mit diesen Ideen, die wir mitgebracht haben, wie wir sein müssen. Oder auch, manchmal sind es wirklich auch, ja, so, wir blubbern ja mit allen möglichen Ideen so nach oben, die gefüttert sind aus allem Möglichen, was uns zugespült wird, was wir mitgekriegt haben aus der Familie, was wir uns selbst angeeignet haben. Häufig auch wirklich sehr, ja, wenn wir sehr viel Zeit in bestimmte kognitive Fähigkeiten investiert haben, dann entsteht dann natürlich eine große Identifikation damit. Und das da reinzugehen, zu sagen, ja, okay, cool, das ist ein Teil meiner Essenz, aber wie gehe ich jetzt damit um? Und was? Und ich glaube, das ist so dieser große Teil, der im Yoga, wenn wir uns wirklich auf die Reise begeben, in diese ehrliche Praxis da reinzugehen, ist diese Frage von alle diese Skills und alle diese Ideen und alle diese professionellen, akademischen Titel, die ich mir da erarbeitet habe. How can I use them for the good of all? Diese Frage, ne, ist, finde ich auch so, was mein eigenes Praktizieren und mein eigenes Unterrichten immer wieder informiert und was auch mich auch häufig zu Menschen hinspült, wenn ich mich für einen Kurs entscheide, wenn ich mich dafür entscheide, was zu studieren oder mit einem Lehrer Zeit zu verbringen, ist diese, was auch immer diese Person anbietet, ist diese Frage von: Is it for the good of all? Ja, ist diese Benevolence, dieses wohlwollende Prinzip damit drin? Und das ist es, du hattest vom Fuel, von dem Benzin gesprochen, dass ich glaube auch nicht nur mich, sondern dass alle Menschen, die über einen längeren Zeitraum inspiriert bleiben, ja, und ich spreche nicht über Menschen, die mal so einen Raketenstart hatten und dann einmal, was weiß ich, kurz viral gegangen bin und dann ein cooles Jahr hatten und dann irgendwie niemals mehr gesehen wurden. Und ich sage nicht, dass die schlecht sind, aber what I'm interested in, ja, woran ich interessiert bin, ist, ich würde das alles, was ich mache, würde ich gerne mit 80 noch machen. Ich mache das so gerne und auch mit 90, wenn es denn sein soll, dass ich so alt werde. Hält das, ja, hält die Praxis, halten die Ansätze, hält diese Interaktion des ständigen Updates auch in die Dekaden hinein. Das ist es, was mich interessiert. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Ich schreibe da schon die ganze Zeit an so einem Post rum, so wo es wirklich so drum geht, so nicht diese 21-Tages-Challenges, sondern: Does it hold for 21 years? Oder für 210? So, Ja, es ist eine Idee, die wir bauen, ist das eine, die vielleicht auch über Generationen hinweg braucht, bis sie sich wirklich entfaltet, wo ich so an so größere Projekte wie Diversität oder sexuelle Freiheit, also wirklich zu lieben, wen ich lieben möchte, also bis die so wirklich durchdringend in der Gesellschaft so angekommen ist, sozusagen, okay, das sind Dinge, die über die Generationen hinweg sich ziehen. Und ich glaube, dass das eben auch etwas ist, dass die Beziehung zur Praxis etwas ist, was voll gut ist, wenn da die Generationen, diese Länge und diese Zeit stattfindet, sodass die Ideen die vor 5000 Jahren schon interessant waren, immer noch interessant sind. Und da möchte ich einmal anknüpfen an einen von unseren ersten Punkten, ist diese ganzen neuen Dinge, die da kommen. Und es ist, also mich überwältigt schon seit einer Weile, aber irgendwie immer mehr diese Geschwindigkeit auch von dem, was uns häufig auch, aber auch nur suggeriert wird, was alles so neu ist. Und mir hilft es immer total, wenn ich zurückgehe in so grundlegende Literatur und dann merke, sind die gleichen Fragen, die Aristoteles schon gestellt hat. Und der hat genau da waren genau die gleichen Herausforderungen. Können wir uns konzentrieren und können wir an was dranbleiben und können wir uns treu bleiben und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist so dieser Schluss dann wieder zurück zu diesem, was das Unterrichten für mich ist, dass das Unterrichten mich immer wieder zurückwirft auf diese grundlegende Literatur und mich dann immer wieder mich damit beschäftigen lässt, dass ja, es ist gerade super überwältigend und es fühlt sich so neu und so verrückt und so ja, so an, als ob das die Welt so noch nie gesehen hätte. Und die
Unberechenbar auch ein
Literatur
bisschen, ja.
zeigt das, wie viele Dichter und Denker und spirituelle Meister gerade in diesen chaotischen Zeiten ihren Weg gefunden haben und die größten, brisantesten, höchsten Leuchttürme in die Welt gebracht haben, genau darin zu sagen, don't get distracted. Ja.
Ja.
So.
Voll schön gesagt.
Time and to continue to teach Yoga. Und diese Freiheit, das ist mir echt auch irgendwie nochmal wichtig zu sagen, auch für dich da draußen, wenn du da als Yoga-Lehrerin draußen bist und so deinen Weg findest in dieser Zeit, die wirklich auch für viele Studios einfach, also nicht einfach ist, weil diese ganzen Aggregatoren da auch mit reingekommen sind und Wellpass und wie sie alle heißen, ja, die einfach super günstige Mitgliedschaften anbieten und dann diese ganze Studiokultur, die einfach auch so Community-Spots waren und wo es wirklich um Kultur ging. Wie komme ich hier rein? Was mache ich mit meinen Schuhen? Wem sage ich Hallo? Ist da eine Umarmung mit drin? Ja, oder zeige ich nur einmal kurz meinen QR-Code und haue mich dann auf die Matte und bin eigentlich 5 Minuten vor Shavasana schon wieder weg, weil ich einen Termin habe, irgendwie zum Matcha Latte trinken. Möchte ich gerne Mut zusprechen, eigene Wege zu begehen. So wie Jules, wie du gesagt hast, dass diese Präsenzräume miteinander gemeinsam zu atmen, gemeinsam zu schwitzen, gemeinsam zu lachen und zu weinen, dass die immer wertvoller werden, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir den Trend umdrehen können und dass wir uns der Sache nicht hingeben müssen. Diese ja sehr stark kannibalisierenden und kapitalistischen Züge da so zuzulassen. Und ich glaube ganz, also nicht nur ich glaube ganz fest daran, sondern ich weiß es, ich sehe das, die Leute, die hier ein- und ausgehen, die ein Herz im T-Shirt haben und ein funktionierende Ratio, die das Wissen und die Praxis packt und die sich dann auch darauf einlassen und wirklich diesen Mut zu haben, zu sagen, das, was für dich funktioniert, gibt es weiter. Und weißt du, was funktioniert? Und schön, du bist da auch gerade mittendrin, also schon immer, ist die Disziplin und die Dedication. Das ist wirklich das auch anzubieten und den Leuten zu bieten, zu sagen, no, I'm here, I'm teaching, I'm not going anywhere. Und wenn du auch kommst, dann landet das Yoga auch bei dir.
Ja. Und wirklich eins der größten Geschenke, was wirklich das Yoga-Unterrichten jetzt speziell mir gemacht hat, oder was dadurch zu mir kam, ist wirklich die Kreativität. Und die auch nicht abzugeben, sondern sich die das wirklich zu ownen. Genauso wie wir in unserer Basisausbildung diesen Workshop geben, so how to own a room, how to make it yours, with your unique footprint, your unique touch, mit deinem Style, mit dem, was dich auch ausmacht, wie du dich auch kreativ ausdrücken kannst. Die Kreativität ist echt was, was so schnell auf der Strecke bleibt, wenn man so glatt gebügelt wird von Trends oder von glatt gebügelt wird von AI auch. Ich finde, das ist so ein Glattbügeln irgendwie, wenn man das überall schon
Wie
sieht, auch
wenn
diese
ich
ganze
noch einmal
AI-Werbung.
diese Flyer-Vorlage sehe, auch teilweise bei meinen KollegInnen, flippe ich aus. Ich habe vor kurzem einen Screenshot gesagt und habe zu Pascal gesagt, sie auch, sie nimmt ihn auch und war so, stop it. It's all the same.
It's all the
People,
same.
stop it. Use your brain, use your heart. Oh Gott.
Ja, wir hatten hier so einen Flohmarkt gemacht und meine Freundin hatte den Flyer gemacht und hat den auch mit AI gemacht. Das war der einzige AI-Flyer, den ich bisher verwendet habe. Und dann dachte ich so, ich kann den eigentlich nicht verwenden, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit für diesen blöden Flohmarkt, jetzt noch einen Flyer zu machen. Und es war so schwer für mich, den zu verwenden dann einfach auch. Und ich dachte dann mal, okay, ist das jetzt nicht related mit meinem Business? Es ist jetzt wirklich einfach nur den Flohmarkt, den wir so on the side machen. Aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, boah, das war so eine Überwindung für mich, lass das beim nächsten Mal wieder selber machen. Ja, also ich glaube aber auch Kreativität im Sinne von wirklich, also ich hatte einen Partner, bevor ich damals mit Yoga, also so richtig mit dem Yoga-Business angefangen habe, der damals an der Filmhochschule war und Film studiert hat. Und durch ihn bin ich so voll reingekommen in diese kreativen Kreise. Die Leute von der FH, da wirklich in der Medien-FH, die waren alle anders, als die bei mir da im Philosophikum rumgehangen haben an der Uni. Und das war irgendwie so cool, weil ich damals mal gedacht habe, boah, die machen alle so ihre Passion zum Beruf. Und das ist irgendwie, das hat so ein Imprint in mir hinterlassen, dass ich gesehen habe, boah, die können sich so kreativ ausleben und das ist dann auch noch wirklich deren Lebensinhalt, dass ich mir das so krass gewünscht habe und ich glaube, dadurch ist es das dann auch geworden. Ganz eigentlich unerwartet, aber irgendwie auch erwartet. Also, und ich weiß noch, dass ich damals, es gab so einen Moment, so einen hellen Moment, als ich in einem dieser vielen, vielen Orchesterproben saß. Ich habe ja früher sehr, sehr viel klassische Musik gemacht. Und man hat dann teilweise echt das ganze Wochenende lang 8 Stunden am Tag diese Stücke geübt mit den Leuten. Und das war natürlich toll, weil man immer gemeinsam gegessen hat und dann abends hat man zusammen gefeiert. Und das waren alles, wir haben so Touren auch gemacht, sowieso Tournees mit den Orchestern. Das war auch ein Riesen Gaudi immer. Wir hatten immer so einen Tourbus halt. Und der ganze Bus war halt voller Orchesterleute. Und dann gab es halt, je nachdem, wie halt auch die Instrumente so sind, der Pauker und der Trompeter ist natürlich ein anderer Schlag Mensch als die jetzt da erste Geige spielen und so, ne? Und das war halt dann schon auch immer sehr, sehr lustig, was für Leute da so aufeinandertreffen. Aber mir war das manchmal einfach zu viel Rumgesitze. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann da saß und dann mussten wieder irgendwie die Celli da ihren Part spielen und so. Und man musste dann warten. Und ich dachte so, oh mein Gott, kann man sich nicht mal bewegen? Und ich weiß noch, in dem Moment habe ich schon Yoga praktiziert, aber heimlich, weil es ja damals noch so uncool war. Und habe mir nur gedacht, boah, wenn man jetzt einfach diese gleiche Fahrt machen würde und statt die ganze Zeit Geige zu spielen, würde man einfach die ganze Zeit Yoga machen und dann dazwischen lecker essen und auch vielleicht ein bisschen gesünder essen und dann vielleicht noch wandern gehen oder so. Wie cool wäre das? Und das war so diese Zeit, bevor es überhaupt Retreats gab. Habe ich aber in mir das schon gespürt, dass ich sowas anbieten will. Und ich weiß auch noch, als ich mein erstes Retreat angeboten habe, da ist es auch so entstanden, weil wir abends Yoga gemacht haben draußen und morgens am nächsten Morgen irgendwie wieder. Es war so Outdoor im Sommer und dann haben die Leute gesagt, boah, es wäre irgendwie voll schön, wenn wir jetzt nicht heimgehen würden und dann morgen früh wieder kommen, sondern wenn wir jetzt ein Feuer machen würden und alle zusammen hier in Zelten übernachten würden. Da habe ich die so angeguckt und habe gesagt, das können wir eigentlich mal machen. Ich glaube, sowas nennt man Retreat. Und damals, ich kannte wirklich auch niemanden, der oder die Retreats angeboten hat und habe auch mein erstes Retreat angeboten, ohne jemals selbst auf einem Retreat gewesen zu sein. Und ich erzähle dir das nicht, um anzugeben, und wow, wie toll, ich habe mir das jetzt ja, es ist so aus mir heraus entstanden, sondern ich erzähle dir das, weil aus dir heraus auch alles Mögliche entstehen kann, ohne zu gucken, was machen die anderen. Und ohne, ich glaube, viele denken immer, womit kann man mit Yoga Geld verdienen? Retreats und Teacher Trainings. Okay, da muss ich eins von den beiden machen. Ja, was ist aber, wenn keins von den beiden dein Ding ist? Was ist, wenn das dir gar keinen Bock macht? Und was ist, wenn das überhaupt nicht das ist, was mit deinem Familienleben und deinem Berufsleben überhaupt kombinierbar ist? Und ich glaube, es gibt einfach da draußen noch so viele andere Dinge. Die Mary hat es vorgemacht, die hat in der 300-Stunden-Ausbildung angefangen, diese Yoga-Konferenz ins Leben zu rufen und hat einen riesen Support von unserem Netzwerk, von den anderen Frauen, die mit in der Ausbildung waren. Und das ist einfach was, wo ich das einfach so spannend finde, auch was die anderen Frauen sich überlegt haben für Konzepte, die da jetzt in dem Training waren. Und ich hoffe auch sehr, dass noch Männer in unsere 300-Stunden-Ausbildung finden, denn genau diese Diversität braucht es halt, weil es einfach so schön ist, wenn Menschen sich gegenseitig in ihrer Kreativität inspirieren. Nämlich genau das ist Teil, ein Riesenteil dieses großen Wertes, über den ich vorhin gesprochen habe, der entsteht, wenn Menschen gemeinsam in einem Raum sind und sich bewegen und Ideen austauschen. Weil das einfach teilweise wirklich aus dem Moment heraus entsteht und we need to make space for the miracles. Weil dieses Alltagsleben ist so schnell getaktet. Ich merke es ja selbst, von A nach B, dies, das, Ananas, was noch erledigt werden muss und die ganzen hohen Erwartungen, die man an sich hat, in allen Bereichen irgendwie abzuliefern. Ja, da ist halt oft kein Raum, um dass wirklich die Magie landen kann und dass das Leben und das Höhere, was unser Leben auch leitet, im richtigen Moment die richtigen Menschen zu uns bringen kann, wenn wir die ganze Zeit so viel Neues kreieren, so viel Lärm da außenrum. Wie sollen wir das dann hören, die Intuition? Ja.
In diesem Sinne, Shoutout zur Kapoor-Yoga-Konferenz, die hilf mir,
27. 29.
Samstag. Samstag, der 29. Samstag, der 29.8. In Mainz, im Mainzer Landtag stattfindet, wenn du das hörst und Lust hast, einen Community-Tag zu verbringen, ganz viel richtig cool, coole Yoga-Angebote wahrzunehmen, dann ist das echt deine Adresse. Da gibt es wirklich, ich mag auch, dass sie das als Kollaboration dieses Jahr angelegt hat, wirklich immer, jeder Slot wird immer nur als Kollaboration angeboten, dass zwei Menschen zusammenkommen und zwei Menschen gemeinsam den Raum halten. Das ist so ein, meine Tochter ist 14 und kommt gerade die ganze Zeit mit der Jugendsprache nach Hause und sagt, Mama, ist nicht so deep. Das ist richtig deep. Das ist im Gegensatz zu nicht so deep, das ist richtig deep, dass alles in Kollaboration angeboten werden muss, weil wir diese Fähigkeit, gemeinsam einen Raum zu halten, uns zu einigen auf ein Thema und das gemeinsam zu nähren und zu befüttern, ist so eine geile Qualität, die wir unbedingt brauchen. Und wo wir in diesem Nähren und Befüttern-Thema sind, am gleichen Wochenende, wenn du nicht auf Konsumsuche bist, sondern auf tieferer Meaning-Suche in deinem eigenen Unterrichten und sagst, ey, ich habe jetzt da schon eine Weile unterrichtet, ich habe geile Formate schon ausprobiert und das war richtig cool und ich habe voll Spaß am Unterrichten. Es macht mir voll Freude und ich habe Lust, den Raum zu kreieren, da mal reinzugucken, ob da noch mehr in mir steckt und wie ich das rausbringen kann, dieses mehr mit der anderen zu teilen, dann ist genau am gleichen Wochenende über 5 Tage Lakshmi Liberate ein wirklich fantastisches 50-Stunden-Weiterbildungsmodul, das Teil unserer 300-Stunden-Ausbildung ist und das den Raum dafür öffnet und deinen Geist und dein Herz dafür öffnet, außerhalb des 90-Minuten-Formats mal in eine Exploration zu gehen, zu gucken, was passt denn zu mir und meiner Konstitution als Mensch in der Art und Weise, wie ich denke, esse, mein Leben lebe, meine Praxis praktiziere. Was passt denn zu mir als Angebot, das total natürlich aus mir herausfließt, das mich in diese Lakshmi-Energie rein stellt. Und Lakshmi ist diejenige, die die Hände nach oben geöffnet hat und die Hände nach unten geöffnet hat und dadurch symbolisch steht für dieses Empfangen und Weitergeben und dich in diesen Lakshmi-Flow reinzustellen, zu sagen, practice and share the practice in deiner ganz bestimmten Art und Weise.
Dankeschön für dieses schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns immer von dir zu hören, ganz egal in welchem Zusammenhang, ob du einfach sagen möchtest, dass du den Podcast gerne hörst und dass du es ganz toll findest, wenn die Podcast-Folgen Überlänge annehmen. Oder auch wenn du sagst, du interessierst dich ganz unverbindlich für das Lakshmi Liberate Modul, hast da Lust dazu zu kommen oder möchtest mit uns tiefer in die Yoga-Philosophie einsteigen und nach Portugal ans Meer kommen und den röchelnden Hund kennenlernen persönlich, den du hier heute schon in der Folge gehört hast. Ja, aus welchem Grund auch immer. Oder du ein spezielles Thema hast, was dich vielleicht interessiert, wo du sagst, boah, bitte sprecht mal darüber. Das ist auch immer schön. Genau, schreib uns einfach, melde dich.
Ihr Lieben, habt eine fantastische Zeit, wo auch immer du gerade bist. Genieß es. Bleib deiner Praxis und deiner Weitergabe treu, was auch immer du weitergibst. Stay in it. Keep the craft alive, wie die Jü so gerne sagt. Craft alive. Mach's gut, du Liebe.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören. Und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den es auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gern weiter, kannst es gerne einfach teilen. Und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram @healfeellead und hinterlass uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.